Heute mit Johann Jimmy Prinz, dem Gründer der Prinz Studios.
Und so ist dann der finale Masterplan entstanden, zu sagen, okay, wir bauen uns damit in erster Linie ein riesen Netzwerk auf, eine riesen Struktur, eine riesen Kontaktmaschinerie. Wir haben die Möglichkeit, in vielen Städten gleichzeitig eben zu sein und auch Leute vielleicht im Zweifel früher zu scouten als jedes andere Label, weil wo willst du einen Künstler schneller entdecken als in der Produktion? Heute ist ja auch so, dass eben viele auf Social Media scouten, aber bevor du deine erste Hörprobe auf Social Media stellst, warst du ja wahrscheinlich damit in einem Tonstudio.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Johann Jimmy Prinz im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Johann ist Gründer der Prinz Studios, nach eigenen Angaben Europas größtes Tonstudio-Franchise mit mittlerweile 16 Standorten. Eins davon ist in Recklinghausen, nämlich das erste, da sitzt er jetzt. Hallo Jimmy.
Hallo lieber Alex, grüß dich.
Jetzt direkt die Frage vorneweg. Ich habe herausgefunden, dass dein Vater oder deine Eltern nicht nur große Fußballfans waren, sondern auch große Musikfans sind. Du heißt Johann Jimmy Prinz, also Jimmy wie Jimi Hendrix, Johann wie der Fußballspieler Johann Cruyff. Aber wie darf ich dich jetzt nennen?
Es ist mir egal. Erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein. Das sage ich direkt vorab, ja. Lieber Alex. Also, ich werde Johann genannt oder Jimmy. Ganz wegen nämlich auch Prinz, aber das darfst du dir auch so. Gerne Johann.
Gerne Johann, okay, alles klar. Ich habe gedacht, Johann ist vielleicht, wenn es Ärger gibt, dann Johann.
Wenn auch wenn es Ärger gibt, ist, Johann, ja.
Okay. Alles klar. Ich hatte es ja schon gesagt, was ich so rausgefunden hatte. Du bist in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen und bist quasi selber durchs Musikmachen ins Business reingerutscht, oder?
Ja, genau. Also meine Eltern, beziehungsweise gerade mein Vater, ist sehr, sehr musikalisch, interessiert sich auch sehr für die Musik und wie du richtig gesagt hast, hat er mich auch nach dem großen Familienmusikidol Jimi Hendrix benannt mit dem zweiten Namen. Und ursprünglich wollte ich immer selber Künstler werden, um genau zu sein, Rapper. Und das hat sich dann irgendwann durch eine Geschichte, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, dann so abgebildet, dass ich heute eher auf der anderen Seite sitze, eher auf der Management-Seite.
Jetzt muss ich eine Frage stellen. Du spielst, glaube ich, unter anderem Piano.
Richtig.
Spielst du auch Geige?
Nein, Geige spiele ich nicht. Der Vater spielt etwas Geige.
Ja.
Das ist bestimmt auch schon so ein bisschen ins Rosten gekommen, aber der hat mal gut Geige gespielt, sage ich. Ich spiele auf jeden Fall nur Klavier, aber auch das jetzt nicht besonders gut.
Denn dein Vater ist, dadurch, dass er selbst ein bisschen Geige spielt, ist er, glaube ich, einer der vielen Weltrekordhalter.
Richtig.
Aus Recklinghausen.
Sehr
denn dein Vater macht seit ungefähr 25 Jahren Events und wirklich von bis, also fand ich sehr beeindruckend. Ich glaube, in Recklinghausen kommt man auch an einem Event von deinem Vater nicht vorbei oder kam vorbei. Deshalb habe ich mich gefragt, ob du dann vielleicht auch Weltrekordhalter im Geige, ist das größte Streichorchester, glaube ich.
Genau, richtig. Recklinghausen oder die Stadt Recklinghausen hat da einen Weltrekord aufgestellt für irgendwie die meisten Streicher zur gleichen Zeit, die quasi einen Song gemeinsam streichen, gemeinsam aufführen. Da hat mein Vater mitgemacht, hat die alte Violine rausgeholt und da mitgestrichen. Ja. Ich war leider nicht selber dabei. Ich glaube, ich konnte an dem Tag nicht.
Ach.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte weder die Zeit noch auch den Bock, wie man heute so sagt, da irgendwie nochmal die Geige zu erlernen.
Verstehe. Na gut, lassen wir das Kapitel ruhen und sprechen über das, was du besser kannst als Geige spielen.
Richtig, gerne.
Genau. Du hast es gerade schon erzählt, du hast selber Musik gemacht und hast dann aber quasi die Seiten gewechselt. Ja, vielleicht können wir darauf mal zu sprechen kommen. Wie war da so dein Schritt, dass du gemerkt hast, okay, jetzt ist das mit auf der Bühne nicht mehr so das Richtige. Ich sollte mal was anderes machen.
Genau, also dafür hole ich ein bisschen weiter aus und fange quasi mal beim ursprünglichen Ursprung an. Also ich habe selber relativ früh angefangen Klavier zu spielen, mit ungefähr 6 Jahren. Das habe ich dann so bis 14 gemacht und da war dann das klassische Klavierspielen irgendwie nicht mehr mein Ding, sondern habe ich mich spätestens ab dem Zeitpunkt sehr, sehr für Hip-Hop oder für Rap-Musik interessiert, speziell auch für Deutschrap und habe dann so mit 12, 13 den Traum gefestigt und in die Hand genommen, selber eben auch Rapper zu werden. Ja, dann haben meine Eltern mir, Gott sei Dank, bin ich bis heute sehr dankbar, den alten Fahrradkeller ausgeräumt. So ein 8 Quadratmeter Fahrradkeller, so kann man sich das vorstellen. Und mit so alten Heizungs- und Abflussrohren. Und da habe ich dann mein erstes Studio reingebaut und habe dann angefangen, eben eigene Beats zu produzieren, eigene Texte zu schreiben und eben Songs aufzunehmen. Das habe ich dann ungefähr so bis 18 gemacht. Und dann haben wir uns mit 18... habe ich mich noch mit ein paar anderen Jungs zusammengeschlossen, haben wir so eine Art Kreativkollektiv gegründet. Ja, das hieß damals auch Temporary, also ganz passend eigentlich der Name. Das heißt ja irgendwie so vergänglich, Und das war dann auch eben vergänglich. Und in diesem Kreativkollektiv haben wir dann angefangen, abseits des Fahrradkellers ein kleines Studio aufzubauen. Und da fing das schon an, dass ich so gemerkt habe, okay, wir bauen hier eigentlich alles so ein bisschen um mich als Künstler herum. Also wir haben geguckt, dass wir selber Videos produzieren können, Beats produzieren können, aufnehmen können, Mix, Mastering machen können, so diese klassischen Sachen. Und haben dann gemerkt, okay, das interessiert auch andere Leute, was wir machen. Wir können das auch anderen Leuten anbieten. Und so hat es dann ja Stück für Stück eben so stattgefunden, dass wir nicht nur für mich so Song- und Videoproduktion gemacht haben, sondern auch für Dritte. Ja, so war ungefähr der Ursprung. Dann haben wir dieses Kreativkollektiv irgendwann sein gelassen und dann habe ich schon die Prinz-Studios gegründet, schon im Jahr 2020, eben mit so ein paar Überbleibseln der alten Kreativtruppe. Und dann haben wir ein etwas größeres Studio dazu genommen in der Innenstadt von Recklinghausen, also sind gerade umgezogen. Und in diesem Tonstudio haben wir dann im großen Stil einfach für Leute Musikproduktion produziert, Videos gedreht und das eben auch anderen Leuten angeboten. Und das ist dann so weit gekommen, dass eben, ich würde sagen, so ganz organisch Stück für Stück mein eigenes Künstlerding so ein bisschen in den Hintergrund gegangen ist. Und der finale Gnadenstoß, würde ich sagen, für das Künstlerprojekt Jimmy kam dann 2022. Denn da saß ich eines Abends im Studio und hatte mich so ein bisschen gefragt, okay, was ist jetzt so der nächste Schritt? Wir hatten dann, ich sag mal, gut laufendes Studio in Recklinghausen. Meine eigene Künstlerkarriere, ja, hat so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Aber ich habe gemerkt, okay, die ersten Produzenten, die wir jetzt hier irgendwie managen, das hat dann alles so angefangen, das läuft irgendwie ganz gut. Wie wäre denn mein nächster logischer Schritt? Da habe ich tatsächlich eines Nachts mir mal so die wichtigsten und coolsten Musikmanager Deutschlands rausgesucht zum damaligen Zeitpunkt. Das waren für mich so Leute wie zum Beispiel Lukas Teuchner, ja, der die Two-Sides-Geschichte gemacht hat, oder Ronny Bold aus dem ganzen Raf Camora-Universum. Das war aber auch Jiba Hajabi, a.k.a. Khatar. Und dann habe ich eines Sonntagnachts eine E-Mail an Khatar geschrieben, mit dem wollte ich anfangen. Und habe dem einfach geschrieben, hey, mein Name ist Johann Prinz, ich bin 21 Jahre jung, ich habe hier selber so einen kleinen Goldmann-Tower in Recklinghausen. Wir machen Musikproduktion und Produzentenmanagement und haben Grafikdesigner und habe dann sowas dazu geschrieben. Der Endsatz war auf jeden Fall, ich bin für eine Kooperation jeglicher Art bereit, ruf mich einfach an, hier ist meine Telefonnummer. So, genau, und einen Tag später hat der gute Mann mich angerufen. Beziehungsweise dann, das war ja nachts und morgens hat er mich schon direkt angerufen und ja, zwei Wochen später war ich dann in Köln Labelmanager bei Goldmann und da war es so, dass mir das nicht nur viel mehr Spaß gemacht hat und ich da eine realistische Chance für meine Zukunft gesehen habe, sondern dass der Jiva, der Khatar, mir auch gesagt hat, Johann, wenn du jetzt hier die A-Leute der Branche managst, also Künstler wie Enno und so weiter, die irgendwie 1-2 Millionen monatliche Hörer haben, dann wird das schwer, wenn du selber 5000 Hörer hast als Referenzwert. Und genau, da ist dann quasi die finale Entscheidung von mir getroffen worden, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine große Chance und die möchte ich auch wirklich 100% ernst nehmen und das Künstlerding lassen wir mal sein.
So, als bist du darüber traurig?
Nee, traurig nicht. Also natürlich, ich glaube, jeder, der so in jungen Jahren Rapper werden möchte, und ich habe auch quasi nichts anderes gemacht in meiner Jugend als irgendwie Schule und dann, Musik gemacht. Aber für mich ist das größte Privileg, jeden Morgen aufzustehen und einfach mich generell mit der Musik beschäftigen zu dürfen. Ja, und wenn das irgendwie realistisch ist, dass ich das die nächsten 10, 20, 30 Jahre als Manager tun kann, dann freut mich das genauso, als wenn ich das jetzt als Künstler machen dürfte. Und wenn ich einen guten Call habe oder jetzt wie mit dir einen guten Podcast, dann erfüllt mich das mindestens genauso gut oder genauso sehr, als wenn ich jetzt früher irgendwie einen guten Song aufgenommen habe. Ja,
also, okay. Ja.
Das macht mir schon sehr viel Spaß.
Was hast du denn bei Goldmann gelernt? Ich habe gehört, dass du da sehr engagiert aufgetreten bist und wohl sehr viel Gas gegeben hast für so einen jungen Typen, der ganz frisch reinkam, oder?
Genau, das war tatsächlich so. Also meine Referenzen bis dato waren, dass ich eben vor allen Dingen mein eigenes Künstlerprojekt mehr oder minder erfolgreich gemanagt habe und die Songs irgendwie bei Recordjet hochgeladen habe und genau über irgendwie Regionalpresse dann versucht habe, das Ganze auch mitzuvermarkten und über Social Media natürlich. Und bei Goldmann war es so, ich habe eben den Jiva kennengelernt, bin dann am selben Tag noch, wo er mir zurückgeschrieben hat, bin ich nach Köln gefahren, weil, das ist vielleicht auch ein guter Input für die Zuhörer und Zuhörerinnen, der Jiva hat mich dann direkt am Telefon gefragt, ey Johann, du scheinst ein smarter Typ zu sein, wann kannst du denn hier sein? Und ich wusste aus der Musikbranche, okay, viele Leute, die erzählen viel und die sagen, ja, machen wir alles und so.
Ja, ja, ja.
Und dann hab ich zu ihm gesagt, jetzt.
In drei Stunden,
genau. Und ich saß auch bei meinem Nebenjob, bei meinem Werkstudienjob, bin dann zu meinem Chef gegangen, hab meinem Chef gesagt, pass auf, ich muss jetzt weg. Ist einfach so. Und dann bin ich an Rosenmontag nach Köln gefahren.
Da hast du aber einen guten Zeitpunkt erwischt.
Richtig, genau. Und dann in Köln angekommen, bin ich im Prinzip direkt in so ein ziemlich großes Meeting gerutscht, wo alle Labelmanager und das gesamte Goldmann-Team saßen. Hab dann gespannt Khatar zugehört. Und am Ende kam so ein bisschen die Frage auf, Was machen die beiden Jungs eigentlich hier? Ich hatte noch meinen Kollegen dabei. Und dann hat der Jiva zur ganzen Runde gesagt, weiß ich eigentlich noch nicht. Der Johann hat mir eine E-Mail geschrieben. Mal gucken, was wir mit dem machen. Und durch einen Zufall, muss man sich vorstellen, ist irgendwie ein, zwei Wochen später die alte Labelmanagerin, die eigentlich Teamleading Labelmanagerin war, hat Goldman verlassen. Und dann hat quasi ein Head-Off gefehlt, wenn man so möchte, also eine leitende Position bei Goldman. Und dann hat der Jiva mich zwei Wochen später angerufen und meinte, ey Johann, ich möchte, dass du mein Label leitest. Du musst nach Köln ziehen. Und hat mich nach Köln gezogen in derselben Woche und hab dann angefangen, eigentlich alles zu machen. Und es war so, Xatar hat mir einfach sehr viele Türen eröffnet. Ich kann mich genau erinnern, er hat große Calls aufgemacht mit sämtlichen Labels. Also wir hatten in der ersten Woche direkt große Zoom-Meetings mit Orchard von der Sony, mit Groove Attack, mit Universal, mit allen großen Leuten, und er hat die Calls aufgemacht, hat gesagt, das ist der Johann, der ist 21 Jahre alt, der krasseste Labelmanager von allen, und der leitet jetzt mein Label. Und so musste ich dann anfangen, das Label
mit. Was hattest du für ein Gefühl? Hast du gesagt, scheiße, so klappt das? Oder warst du da sehr zuversichtlich jugendlichen Wahnsinn?
Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr zuversichtlich, weil ich einfach auch gewittert habe, okay, das ist jetzt meine große Chance. Und genau, man muss auch sich so verstehen, ich meine Alles oder Nichts oder Goldman, da werden auch viele Leute aus der Branche viele Geschichten gehört haben, es war eine sehr, sehr krasse Zeit und da wurden sehr viele Sachen einfach sehr, sehr gut gemacht. Es sind auch ein paar Sachen da gewesen, die einfach ein bisschen unstrukturiert waren, und das habe ich dann aber eher als Chance genutzt zu sagen, okay, vielleicht kann ich hier so ein bisschen Struktur reinbringen, vielleicht kann ich jetzt der sein, der Sachen nochmal nach vorne treibt und Chancen wahrnimmt. Und genau, dann muss man sich wirklich vorstellen, weil ich ungefähr ein Jahr lang fast jeden Tag 16 Stunden in diesem Goldman Tower und habe einfach alles gegeben.
Ja, okay. Genau. Warum bist du nicht da geblieben?
Genau, also Ende 23, muss ich sagen, habe ich einfach gemerkt, dass ich sehr viel gemacht habe. Ich hatte jetzt kein richtiges Burnout, aber ich war, glaube ich, kurz davor.
Auch das ist schon krass, ey. Wie alt warst du da?
So 22 war ich da. Ja, ja. Genau, man muss sich auch vorstellen, im selben Jahr habe ich auch meinen Führerschein gemacht und meinen Bachelor und Goldman.
Okay.
Also ich habe halt nichts anderes gemacht, außer gearbeitet und studiert und gelernt und alles irgendwie gleichzeitig. Und das war alles ein bisschen viel. Dann gab es auch labelinterne Umstrukturierung, sage ich einfach mal. Und da sind dann auch viele Sachen nicht mehr so 100% gelaufen, wie die am Anfang da waren, einfach, ohne das jetzt zu konkretisieren. Und dann war für mich, auch in Absprache mit dem Jiva, an der Stelle muss ich auch sagen, Ruhe und Frieden, lieber Freund, war das einfach dann für mich der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich möchte jetzt doch irgendwie mein eigenes Ding machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, du hast gerade schon angesprochen, ich sitze jetzt hier gerade in Recklinghausen, ich habe auch meine Stadt so ein bisschen vermisst, meine Freunde, meine Familie, ich habe ja hier alles in Recklinghausen, und mein Team hat mir ein Jahr lang den Rücken hier in Recklinghausen freigehalten, weil die Printstudios gab es eben auch schon vorher. Ja. Und dann bin ich mit dem gesamten Input, dem Wissen und der Energie, die ich in Köln gelassen habe, bin ich quasi zurück nach Recklinghausen gekehrt und habe dann angefangen, die Printstudios richtig als Vollzeit,
ja,
richtig ernst zu nehmen, genau.
Krass, ja. Wie entstand dann bei dir die Idee vom Franchise?
Genau, also die ist tatsächlich auch so ein bisschen mit in der Goldman-Zeit entstanden. Also erstmal ist die Idee gar nicht entstanden, sondern vorher ist was ganz anderes passiert. Ich hatte in der Goldman-Zeit, wie gesagt, liefen auch die Printstudios weiter, und da hatten wir aber primär Produzentenmanagement gemacht. So.
Ja.
Und ich war damals in einer WhatsApp-Gruppe von der Beat Unit, so, das war damals Deutschlands größter Verein für Musikproduzenten. Mhm. Ich glaube bis heute, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich in die Gruppe irgendwann geschrieben, hey, wir suchen coole Producer für unser Management. Und dann hat mir jemand auf WhatsApp privat geschrieben, aus Hamburg, und zwar der liebe Simon, hat mir geschrieben, hey Johann, ich bin zwar kein Produzent, aber ich bin Ingenieur, bringt dir das auch was? Und da habe ich ihm geschrieben, du, ne, Ingenieurs suchen wir nicht, es geht schon darum, Beats zu produzieren und so weiter. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, schade, aber guck mal, ich habe hier ein riesen Studio in Hamburg, kannst vielleicht damit was anfangen? So, ne? Und hat mir wirklich ein sensationelles Studio aus Hamburg geschickt. Und dann habe ich so überlegt, boah, das wäre doch echt schade, wenn man das jetzt nicht irgendwie wahrnimmt. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, klar kann ich damit auch was anfangen. Wir haben ja die Printstudios in Recklinghausen, komm, wir machen einfach die Printstudios in Hamburg. Ne, das war quasi auch schon während meiner Goldman-Zeit. Und als ich dann von Goldman rausgegangen bin, habe ich eben viele Learnings aus der Branche mitgenommen. Ein Learning, ja, war eben, es ist gar nicht so einfach, ohne Kontakte mal eben überall Studios zu finden. Also das Spannende bei Goldman war, anders als vielleicht so andere große Labels, wir waren nicht sehr auf Berlin konzentriert, sondern wir hatten aus sämtlichen Städten Künstler und Künstlerinnen. Ja? Also ich meine, wir hatten natürlich viele Leute aus Nordrhein-Westfalen, es waren aber auch Künstler und Künstlerinnen aus Berlin da, aus Stuttgart, aus Kiel, aus eben sämtlichen Städten. Und das war gar nicht so einfach, mal eben in Kiel oder mal eben in Stuttgart ein Studio zu organisieren.
Okay.
Das heißt, einmal habe ich so das Gefühl gehabt, okay, da gibt es ein Need. Und ich hatte so das Gefühl, dass einfach viel in der Branche sehr unstrukturiert zugeht. Ich hatte so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt als Goldmann jemanden anrufe, hier ist der Johann Prinz, Manager vom Ratar, sage ich jetzt einfach mal übertrieben, dann habe ich einen besseren Preis gekriegt, als wenn ich jemanden anrufe und sage, hier ist der Johann Prinz aus Recklinghausen. Und dann habe ich eben diese ganzen Sachen zusammengenommen. Also A, man findet gar nicht so einfach Studios. B, man hat irgendwie eine ganz unterschiedliche Preispolitik und auch gar keinen so Qualitätsstandard. Ich habe dann auch mal Studios organisiert bekommen und dann hat irgendwas nicht funktioniert oder irgendeiner hat die Tür zu spät aufgemacht. Dann kriegst du gar keine Rechnung am Ende, weil die Steuernummer da irgendwie drauf fehlt und was alles so in unserer Branche passiert. Und da kam eben der Ansatz von mir zu sagen, okay, das muss korrekter laufen, das muss besser funktionieren und auch Künstler, Künstlerinnen, die keine Kontakte haben, sollen einfach die Möglichkeit haben, in egal welcher Stadt die sind, ein cooles Studio zu finden, wo die sich darauf verlassen können, dass da alles gut funktioniert. So. Und so ist dann erstmal die Idee zu den Printstudios entstanden, Anfang 23. Dann haben wir innerhalb von nur 3 Monaten eine gesamte Software hochgezogen. Das ist quasi bis heute die erste Software in Europa für voll digitale Tonstudiobuchung, auch mit Personal. Ja, also man kann eben auch bei uns einen Recording-Engineer dazu buchen und sogar mittlerweile Mix und Mastering. Die Software haben wir dann in nur 3-4 Monaten hochgezogen und haben dann am 16.03.2023 die Printstudios gelauncht.
Ja.
Genau. Und das war so der Startschuss.
Okay, krass. Ich muss einmal noch kurz fragen, dieses Producer-Managen, was bedeutet das eigentlich genau? Also was managt man da?
Genau, also Künstlermanagement sollte ja den meisten zuhören und
genau.
Auch dir ein großer Begriff sein. Genau, und mein bester Freund, auch bis heute bester Geschäftspartner, der Valentin Steuer, der Tino, der ist eben selber Musikproduzent. Und ich habe damals festgestellt, dass so viele Sachen, die Künstler selbstverständlich machen dürfen, Musikproduzenten und Produzentinnen irgendwie verwehrt bleibt. Ja, das fängt schon damit an, dass viele Künstler ihre Producer gar nicht richtig crediten. Dann fehlt das in den Spotify-Credits, in den YouTube-Credits. Dann wird die GEMA-Anmeldung falsch gemacht. Dann verdient man mit dem Song 5.000 Euro. Aber wenn der Beat 500 Euro kostet, dann ist schon direkt, oh, wieso bist denn du so teuer? Also diese Wertschätzung hat damals gefehlt. Ich meine, das ist deutlich besser geworden. Also da reden wir wirklich so von 2020, 2021. Da ist auf jeden Fall schon viel passiert. Viel Awareness den Producer, Producerinnen gegenüber. Aber es war ihnen damals ein bisschen anders. Und auch sowas wie Brandbuilding fand ich damals schon, ist viel wichtiger für Produzenten, als das eben noch viel früher so war. Früher war so, der Künstler steht im Mittelpunkt und dann die Leute im Hintergrund, die Geister sind irgendwie die Produzenten. Ich meine auch, das mit Writern und so hat sich ja viel mehr entwickelt. Früher war das irgendwie noch ein bisschen verpönter zu sagen, ja, ich habe Writer. Heute gibt es große Writer in Deutschland, die auch namhaft sind, die auch ihre Credits bekommen. Und das war einfach schon damals mein Ehrgeiz zu sagen, nee, der Produzent ist genauso ein Künstler, wie der Künstler auch ein Künstler ist und sein sollte. Und genau, dann kümmert man sich einfach darum, den Künstler in Sessions zu platzieren, sich darum zu kümmern, dass der fair bezahlt wird, dass die Credits stimmen, dass die GEMA-Anmeldungen vernünftig gemacht werden. Das Verhandeln mit Drittparteien, also auch ein Produzent braucht einen Verlag, genauso wie ein Künstler oder ein Writer. Oder gerade ein Produzent braucht einen Verlag. Das heißt, ich habe dann damals schon die ersten Verlagsverträge verhandelt und auch mich um so Sachen wie Papierkram gekümmert. Ich meine, dann kommt doch mal eine Frage, wie mache ich das? So vielleicht auch auf Gewerbe bezogen oder auf so welche Themen. Also einfach dem Produzenten so den Rücken frei zu halten, dass er sich eben auf das Produzieren konzentrieren kann und alles andere irgendwie versorgt wird. Das habe ich so damals unter Produzentenmanagement verstanden und das haben wir eine lange Zeit gemacht.
Ah, okay, alles klar. Okay, dann lass uns mal wieder auf die Printstudios gucken. Du hast gerade erzählt, wie das Hamburger Studio dazu kam. Jetzt sind es mittlerweile 16. Standorte.
Ja, sind sogar 18.
Oder 18, okay.
Genau, ja.
Wahnsinn. Genau, also das ging ja jetzt rucki zucki.
Richtig.
Und wie konntest du das so schnell skalieren? Oder ihr?
Genau, also erstmal ist es so, dass wir tatsächlich auch den Lounge schon mit 6 Standorten machen konnten. Es war nämlich so, ich hatte dann, als ich gerade bei Goldmann raus war, es war so Dezember 23, habe ich in Recklinghausen, da war auch 2-jähriges Jubiläum der neuen Etage quasi, habe ich ganz viele Leute eingeladen, so an die 100 Gäste aus eben der Branche, aber auch regional ein paar Freunde und habe dann die Idee vorgestellt, dass ich gesagt habe, so Leute, meine Idee ist, wir machen eine Tonstudio-Franchise, wir nehmen ganz viele Studios dazu, wir haben diese Online-Plattform, die es bald geben wird und aber alles quasi noch auf die Zukunft bezogen, also da war noch gar nichts fest und tatsächlich waren da 2 Leute, die ich eingeladen hatte und zwar einmal jemand, der selber ein kleines Studio in Frankfurt hatte. Und jemand, der ein großes Studio in Heiligenhaus hat, in Velbert, das ist bei Düsseldorf, muss man sich vorstellen. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja, dann haben die mich quasi angequatscht, boah, Johann, richtig geile Idee, können wir da irgendwie mitmachen? Und da hatte ich quasi schon Ende Dezember eben 3 Leute zur Hand, und zwar quasi Hamburg bei Düsseldorf also Velbert bei Düsseldorf und Hamburg bei Düsseldorf und Frankfurt, genau, und eben Recklinghausen, diese 4 Standorte hatte ich dann schon. Und dann haben wir diese Plattform hochgezogen und dann haben wir uns eben ein sehr schlankes Konzept am Anfang ausgedacht, wie wir das eben schaffen, einfach zu skalieren. So, unser System funktioniert ungefähr so, wir sind eben nicht die Inhaber und auch nicht die direkten Betreiber des Tonstudios, sondern wir sind eben quasi der Markenlizenzgeber, wenn man so möchte. Wir haben uns eine Marke schützen lassen, und zwar die Printstudios, und haben noch ganz viele andere Sachen uns ausgedacht, wie wir den Tonstudios helfen können. Eine These, die ich jetzt aufstelle, die werden vielleicht viele nachvollziehen können, ist zum Beispiel: Fast keiner, der sich mit einem Tonstudio selbstständig macht, macht das aus wirtschaftlichen Gründen. Also jemand, der eine Dönerbude öffnet, der macht das, weil er Geld damit verdienen möchte, Döner zu verkaufen. Jemand, der ein Tonstudio öffnet, macht das im Regelfall, so wie ich früher, weil er eben selber Künstler ist oder selber Produzent ist und das als Werkzeug braucht, weil er vielleicht selber Verleger ist oder weil er vielleicht auch einfach das Hobby hat, gerne selber Musik zu produzieren oder Musik zu hören, sich mit Leuten zu treffen. So. Das sind alles Gründe, um ein Tonstudio zu öffnen. Das heißt, vielen Leuten fehlt einfach so ein bisschen der betriebswirtschaftliche Ansatz. Zu sagen, ich muss auch Miete bezahlen, ich sitze hier auch selber drin, wenn ich damit Geld verdienen möchte, muss ich auch betriebswirtschaftlich denken. Also damit haben wir mal angefangen, quasi Pläne aufzustellen, wie betreibt man denn ein Tonstudio wirtschaftlich.
Ja.
Dann haben wir natürlich, dazu gehört natürlich auch, wie vermarktet man das ganze Tonstudio, wie sorgt man für die richtige Sichtbarkeit im Netz. Ja? Dazu gehört aber auch, okay, wenn ich jetzt Kunden habe, was ist denn mit der Technik? Wie kann man die am besten bedienen? Wie funktioniert das Thema Sicherheit zum Beispiel oder Sicherheit oder auch Versicherung, ja? Wie versichert man ein Studio richtig? Sollte man vielleicht Kameras oder eine Alarmanlage aufheben? Was gibt es eigentlich alles für Türschlösser? Also so infrastrukturelle Themen. Und dann natürlich, was wünscht sich irgendwie auch ein Kunde, der ins Studio kommt? Ein Kunde wünscht sich natürlich auch, dass er vielleicht Getränke in der Studio-Session hat. Das heißt, wir haben uns auch überlegt, okay, können wir nicht Getränkepartnerschaften schließen? Viele Leute, gerade aus dem Hip-Hop-Bereich, rauchen auch ganz gerne mal eine längere Tabakzigarette, sag ich einfach mal. Auch den Leuten muss geholfen werden, wenn man sich zum Beispiel irgendwie mit Rauchzubehörmarken zusammenschließt und dann sagt, okay, in allen Studios gibt es jetzt auch Papes und Tipps und wir statten die Leute aus und versuchen irgendwie das Sorglos-Rundum-Paket zu bilden. Und diese ganzen Sachen, da könnte ich jetzt Ewigkeiten weitererzählen, was wir eigentlich alles so machen. Aber diese ganzen Punkte haben mich dann dazu geführt, so, okay, wir haben jetzt ein geiles Konzept. Jedes Tonstudio, was sich meiner Marke und meiner Struktur anschließt, bekommt unzählige Assets und dafür bekommen wir dann einen kleinen Share vom Umsatz. So. Ich glaube, deswegen können wir einfach auch so groß skalieren, muss man mal einfach sagen, weil wir eben nicht die Betreiber des Studios sind. Das heißt, wir zahlen jetzt auch nicht für 18 Standorte Miete, sondern das machen dann eben die Betreiber. Wir müssen auch keine Leute anstellen für die Standorte, sondern auch das machen die Betreiber, sondern wir gucken eben, dass die Studios so effizient wie möglich betrieben werden können und geben den Leuten unzählige Assets an die Hand, um das eben so effizient und gut wie möglich zu tun. Ja? Und so konnten wir eben relativ gut skalieren und ich glaube, dann hat sich unser System auch einfach gut rumgesprochen, weil viele Leute gesehen haben, hey, das ist cool, man schließt sich einer Gruppe an, man schließt sich einer bestehenden Marke an, viele Sachen, über die man sich Ewigkeiten Gedanken machen muss, die können wir einfach ablösen und ja, das fängt auch schon bei den Studioregeln an, bei den AGBs. Ich meine, wir hatten jetzt so viele Buchungen und so viele so komische Situationen in den Studios, dass...
Was heißt das?
Ja, also ein paar kann ich hier bestimmt gleich nennen. Ein paar
will ich gerne.
Kann ich auch gar nicht nennen. Ja, also wir hatten schon, also ich fange mal mit den Leuten an, die schon in den Studios sind. Ja, also wir hatten schon klassische Gangster-Rapper in den Studios, wir hatten auch Sängerinnen in den Studios, wir hatten schon Junggesellenabschiede in den Studios, wir hatten Kindergeburtstage in den Studios, wir hatten die Oma, die ihren Enkeln irgendwie Kinderbücher vorlesen möchte und für die Zukunft mitgehen möchte in den Studios. Wir hatten schon Fußballvereine, Kegelvereine, ganz, ganz unerfahrene Leute, auch ohne das werten zu meinen, auch Leute, die nicht so viel Talent mitbringen. Wir hatten aber auch schon Superstars in den Studios, also auch Weltstars, möchte ich schon fast sagen. Also da war irgendwie alles dabei und jeder bringt natürlich irgendwie Situationen mit, für die es dann vielleicht auch nochmal neue Regeln gibt. Ja? Also jeder Studiobetreiber kennt das Studio ist am Ende unordentlich, heißt, es muss irgendwie aufgeräumt werden. So, ne? Aber es gibt auch Regeln, auf die sind wir dann erst im Nachhinein gekommen, wo man einfach sagt, okay, auch das gehört irgendwie dazu. Man braucht ein vernünftiges Regelwerk, man muss sich irgendwie auch absichern, also
ja.
Das Schöne bei dem System ist, je mehr Leute dazukommen, desto besser und desto geiler wird das eigentlich, weil wir auch alle voneinander lernen. Ja? Also auch die Online-Plattform ist zum Beispiel jetzt nicht festgefahren, sondern doch sehr agil und lässt sich auch sehr gut verändern. Das heißt, wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, kann er es direkt unserem IT-Team mitteilen und wir ändern die Idee direkt. Ja? Also mal ein Beispiel, irgendwann hat jemand mal gesagt, weil die Studios auch ihre eigenen Termine in unserem internen Kalender festlegen können und das wird dann alles von der Website berücksichtigt und auch ausgewertet mit Daten und so. Und irgendwann hat einer gesagt, es wäre doch cool, wenn man da eine Notiz hinzufügen kann. Ja, dann wurde eine Notiz hinzugefügt. Irgendwann waren das so viele Standorte und so viele Termine in Kalendern, dass wir gesagt haben, das muss ja auch gefiltert werden. Dann wurde das gefiltert. Und so weiter und so fort. Ja, also es sind schon so kleine Sachen, wo es einfach darum geht, das System wächst natürlich auch durch meine Franchise-Nehmer. Und wenn sich einer Gedanken über Tonstudios macht, dann ist das super. Aber wenn sich 18, 19 Leute mittlerweile um irgendwie Gedanken über Tonschuss machen, dann wächst das natürlich alles deutlich schneller und ist auch einfach effizienter.
Ja, alles klar. Genau. Du hast gerade besprochen, ein paar Besonderheiten beziehungsweise Leute, die ins Studio kommen. Aber wenn ich das richtig verstehe, auch so aus deinem Umfeld, es ist schon so relativ stark ausgelegt für Hip-Hop, Rap und so die klassische Rockband ist bei euch eher selten.
Genau, also ich sag quasi jeder, also es kann jeder bei uns buchen, der quasi ein bis zwei Spuren aufnehmen möchte oder produzieren möchte. Ja, das heißt, wir haben auch viele Leute, die elektronische Musik zum Beispiel produzieren, also DJs, die auch manchmal ihr Set einfach üben oder Sachen ausproduzieren möchten. Wir haben auch Leute aus dem Pop-Bereich. Gerade im Pop- und Rap-Bereich ist ja oft so, dass viel elektronisch gemacht wird oder nur die Gitarre zum Beispiel eingespielt wird, das ist auch möglich. Ganze Bands, also da, wo richtig wo richtig mikrofoniert werden muss, genau, der Begriff hat mir gerade gefehlt, da haben wir tatsächlich nur einen Standort, der dafür quasi in Frage kommt, und zwar auch der Standort Heilinghaus. Da kann man auch ganze Bands aufnehmen, da haben wir einen riesen Bandaufnahmeraum, auch zig Instrumente, da kann man richtig mit dem Fahrstuhl aus der Tiefgarage in den Raum hochfahren und so, also wirklich vom Feinsten, aber das ist schon die Ausnahme. Also der Regelfall ist, Leute aus dem Hip-Hop, Pop, Elektronik, Schlagerbereich, also alles, was sich, sag ich mal, einfach elektronisch produzieren lässt, die Leute sind so der Regelfall bei uns.
Okay. Genau. Wie gehen wir das denn jetzt an? Es melden sich ja wahrscheinlich Leute, die schon ein Studio haben. Oder wenn ich jetzt sage, ey, cool, ihr habt noch nichts in Osnabrück, da baue ich jetzt ein Studio rein. So wie andere Leute ein Franchise eröffnen von, keine Ahnung, irgendeinem Fastfood-Kette oder was weiß ich. Wie geh ich da an? Also gibt es bestimmte Kriterien, nach denen ihr aussortiert, sollte ich überhaupt erstmal vielleicht ein Tonstudio haben und überhaupt, dass du überhaupt weißt, was ich so tun kann? Oder sagst du, ey komm, Lage passt, Ort passt, cooler Typ, auf geht's.
Ja, also ganz so salopp, wie jetzt im zweiten Fall beschrieben, ist es nicht, aber doch schon so ähnlich. Also es ist so, ich muss ehrlich sagen, wir haben für neue Standorte, jetzt möchte ich nicht sagen kein, aber ich würde sagen wirklich kaum Vertrieb gemacht. Also es gab mal ein, zwei Needs, zum Beispiel natürlich die Hauptstadt in Berlin, lassen sich Tonschüsse mit Abstand am besten vermieten. Ja. Wobei unser bester Standort, glaube ich, sogar Frankfurt ist. Mhm. Oder der erfolgreichste Standort, der beste würde ich jetzt nicht sagen, aber, oder kann man schlecht einfach festlegen, ja, ist ja auch Geschmackssache, aber der erfolgreichste ist, glaube ich, aktuell sogar Frankfurt. So, in Berlin haben wir immer den Need zu gucken, dass wir auch neue Studios aktiv bekommen. Die meisten Studios, oder fast alle, haben sich eigentlich bei uns gemeldet. Und dann hat man an unterschiedlichen Kriterien geschaut, passt das. Also, wie bei jedem Franchise-System steht und fällt immer alles mit dem Franchise-Nehmer. Ja? Da tue ich mir natürlich jetzt auch einen Gefallen mit, weil ich so die Verantwortung mit so einem Satz natürlich indirekt wegschiebe. Aber es ist schon so, dass wir einfach sehr viele Sachen haben, die man quasi machen kann. Oder sehr viele Konzepte haben, auf die man zurückgreifen kann. Und jemand, der auf 100 Konzepte von uns zurückgreift, der fährt am Ende besser mit dem Stand als jemand, der auf 10 Konzepte zurückgreift. Ja, jemand, der für Rückfang schnell erreichbar ist, der ist wie bei vielen anderen Sachen dann wahrscheinlich besser dran als jemand, bei dem ich 48 Stunden auf eine WhatsApp-Rückmeldung warten muss. Ja, das sind ja mal so einfache Sachen, um das zu sagen. Aber natürlich spielen auch geografische Sachen eine Rolle. Das heißt, wo genau liegt das Studio? Ästhetische Sachen spielen eine Rolle. Genau. Und natürlich auch der Need in der jeweiligen Stadt. Also Osnabrück zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, wir haben einen Standort in Münster. Da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, viele Leute würden dann sogar nach Münster rüberfahren. Wo wir jetzt gerade keine Standorte haben oder wo ich zum Beispiel gerne jemanden hätte, wäre so in Ostdeutschland. Also da muss man wirklich sagen, wir haben keine Standorte in irgendwie Leipzig oder Dresden, was super schade ist. Wir sind sehr stark in Süddeutschland, wir sind super stark in Westdeutschland. Und wir haben natürlich auch so Städte wie eben Berlin abgedeckt. Aber in Dresden, Leipzig, die ganze Ostdeutschland-Ecke, da haben wir nicht einen einzigen Standort. So, da hätten wir dann wirklich den akuten Need, dass wenn sich jetzt jemand meldet, ich vielleicht sogar an anderer Stelle, an anderen Kriterien bereit wäre, auch einen Abstrich zu machen, weil es einfach so passend wäre, da einen Standort zu machen. Genau.
Was glaubst du, er müsste sich als Tonstudiobetreiber mitbringen an Geld, wenn ich so ein Tonstudio einrichten möchte? Wenn ich jetzt sagen würde, ey, das ist eine coole Idee, ich fahre jetzt gleich nach Leipzig, Immobilie habe ich schon und jetzt geht's ab. Was glaubst du, müsste ich mitbringen, dass ich das ausgestattet kriege vernünftig? Ihr könnt mir ja vielleicht dann auch eine Liste geben, was da alles reingehört.
Genau, also erstmal sag ich nochmal, die meisten Studios, die gab es einfach schon vorher.
Ja, ja.
Also was wir quasi ganz selten machen, und das ist von 18 Standorten betrifft vielleicht zwei, sag ich jetzt mal aus dem Stehgreif, ist eben, dass Leute wirklich für uns oder für sich bauen, um zu uns zu kommen. Ja, ja. Die meisten Leute haben eben schon einen Standort und da muss dann in Anführungszeichen nur noch optimiert werden. So. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte mich unbedingt mit dem Tonstudio selbstständig machen, dann ist das auch von bis. Also ich würde sagen, mit einem Anfangsinvest von 10.000 Euro kann man schon ein solides Printstudio aufbauen.
Echt? So wenig?
Ja. Also es kommt natürlich auch darauf an, was man bereit ist, selber zu machen. Ja? Wenn man 10.000 Euro investiert, investiert man sehr viel Zeit. Wenn man 30.000 Euro investiert, dann spart man sich sehr viel Zeit. So würde ich das eher sagen. Ja. Also es fängt ja schon mit irgendwie Akustikpanelen an. Also jeder kann gleich mal gucken, wie teuer ist irgendwie ein Bassabsorber oder ein Diffusor. Und wenn man den irgendwie sich selber zusammenkauft im Baumarkt und zusammenschraubt, dann ist er natürlich 5-mal so günstig, als wenn man den jetzt von der Palette kauft. Ja? Beim Equipment gibt es natürlich auch ganz große Unterschiede. Also es gibt Mikrofone, die kosten 20.000 Euro, aber so ein Mikrofon, was irgendwie 1.500 Euro kostet, da ist man, glaube ich, schon ganz gut dabei. Ja, also da gibt es ja wirklich viele gute Mikrofone, auch teilweise gute Mikrofonnachbauten von dann sehr teuren Mikrofonen. Also das ist so von bis, ich glaube, um so wirklich einen Raum auszustatten, in dem man irgendwie sich wirklich einfach anschließen kann und erstmal loslegen kann, überhaupt Musik zu produzieren, das wird zunehmend günstiger, weil die Technik ja auch besser wird. Man braucht diese großen Mischpulte nicht mehr. Man kann viel auch digital machen. Also ich würde sagen, so mit Minimum 10.000 Euro startet so eine ganze Geschichte.
Okay. Jetzt auf der anderen Seite, du hast es gerade schon beschrieben, die Artists, sie haben eigentlich den großen Vorteil oder halt auch die Oma oder der Fußballverein, dass sie bei euch auf die Internetseite gehen können und eben genau gucken können, ja geil, in Münster ist was frei oder wenn ich irgendwie da bei euch aus der Ecke komme, dann habe ich wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine etwas größere Auswahl, ob ich dann eben nach Velbert gehe oder zu dir nach Recklinghausen. Das bedeutet, es ist alles so die gleiche Oberfläche, der gleiche Preis, es ist alles relativ transparent dann am Ende und das ist das Ziel.
Richtig, genau. Also die Preise sind alle transparent. Es sind nicht gleiche Preise, sondern das ist auch ganz wichtig zu sagen, jeder Franchise-Nehmer bestimmt seine Preise selber. Ah, okay. Also genau, wir maßen uns nicht an, denen in die Preise reinzuquatschen, sondern wir beantworten, wenn überhaupt, Rückfragen zu den Preisen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, hey, glaubst du so und so, dann äußere ich dazu gerne meine Meinung. Aber die Preise darf schon und muss auch jeder selbst bestimmen. Ja, die sind ja auch dann immer auch abhängig von eben den Kriterien, die wir auch einem Franchise suchen. Also wenn ein Studio super hochwertig ist, aber etwas abseits gelegen ist, dann ist das wahrscheinlich günstiger als ein Studio, was eine super Lage hat, aber nicht ganz so hochwertig ist. Also das ist einfach kriterienabhängig. Wichtig ist eben, man kann alle Preise zu 100% transparent auf der Website lesen. Jeder, der uns irgendwie auf Instagram schreibt, bekommt auch nochmal einen 10% Code. Also viel mehr große Unterschiede machen wir da gar nicht. Genau, und uns ist einfach wichtig, jeder kann online buchen. Es ist eben auch verbindlich. Das heißt, wenn man bucht, bekommt man sofort eine E-Mail. Man kann sich darauf verlassen, dass der Termin klappt. Man bekommt auch nach der Buchungsbestätigung auch nochmal die Terminbestätigung. Im allerschlimmsten Notfall, das betrifft dann aber vielleicht 5% aller Buchungen oder 3% oder ein, das müsste ich jetzt in die Statistiken gucken, aber ist vielleicht dann schon irgendwie doch was anderes im Termin, was irgendjemand vergessen hat, in den Kalender einzutragen. Dann rufen wir sogar direkt manuell an und sagen, du pass auf, das könnte schwer werden oder willst du ein bisschen früher oder später kommen und für die Umstände kannst du auch eine Stunde länger bleiben oder wie auch immer. Also jeder, der bei uns bucht, kann sich darauf verlassen. Die Session findet auf jeden Fall statt. Man wird auf jeden Fall kontaktiert. Man hat keine Schwierigkeiten mit Erreichbarkeiten oder irgendwas. Jeder bekommt eine ordnungsgemäße Rechnung für die Buchhaltung. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Und kann sich eben darauf verlassen, dass die Technik funktioniert, dass man ein ordentliches Studio vorfindet und dass man im besten Fall auch irgendwie coole Leute im Flur trifft, mit denen man sich vielleicht sogar noch connecten kann. Ja, ja,
alles klar.
Genau.
Das bedeutet im Grunde genommen neben der Tatsache, dass dass ihr ja auch in der Verantwortung dann seid, eben über diese Qualitätsstandards, über die Beratung für die Tonstudiobetreiber zu kommen, ist sicherlich auch ein großer Aspekt, eben so diese Werbe- und Promotion Leistung sozusagen.
Richtig.
Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das in Richtung der Artist, also nach draußen hin, bei euch funktioniert, welche Strategie es da gibt, welche Kanäle da besonders wirkungsvoll sind. Oder, das wäre dann wieder eine Erweiterung der Frage, oder ist es dann doch so, dass es dann über gewisse Erfolge auch geht?
Also das klassische Tonstudio-Geschäft, würde ich sagen, lässt sich so über klassische Kanäle vermarkten, die man auch im normalen B2B oder B2C-Bereich findet. Also da geht es ja im Prinzip darum, wir haben ein fertiges Produkt, in dem Falle eine Mischung aus einem Digital- und einem Analogprodukt, weil kaufen tut man das Ganze ja im Digital. Ist auch ganz wichtig bei uns, ist auch alle Payments sind digital, alle Buchungen sind digital, wir nehmen kein Bargeld, kein Standard nimmt Bargeld an, also es ist wirklich ein rein digitales Geschäft so. Die Leistung wird dann aber natürlich vor Ort ausgeführt so. Das heißt, genau, uns ist eben wichtig zu sagen, wir haben einmal diese transparente Preispolitik und wir gehen über folgende Kanäle. Also, wir benutzen jede Social-Media-Plattform, dazu gehören die gängigen, das heißt Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. aber auch, Geheimtipp hier für jeden, der zuhört, Snapchat. So, also das sind so die Social-Media-Kanäle, die wir benutzen. Wir machen sehr viel PR und Presse. Ich glaube, dieser Podcast hier ist eins dieser Tools, was man eben nutzen kann, um seine Brand bekannter zu machen. Wir waren aber auch schon in super vielen großen Zeitungen und Zeitschriften, also angefangen von Pressemagazinen wie der Musikwoche, wo wir regelmäßig waren, über einen großen über eine ganze Seite, die ich mal in der Bild-Zeitung hatte.
Ja?
Wir waren groß im Tagesspiegel, wir sind viel in regionalen Presseseiten, wir haben Pressebeiträge von hiphop.de gehabt, von 16 Bars, von also wirklich sämtlichen Sachen, die man irgendwie pressetechnisch abschöpfen kann. Ich war in meiner Goldman-Zeit tatsächlich noch auch mal Teil einer Galileo-Folge, die man sich im Internet auch noch angucken kann. Wir hatten aber auch schon WDR zu Besuch, Sat1, TAF, also sämtliche Leute, die auch schon bei uns in den Studios waren. Also diese PR-Kanäle sind, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und wir machen natürlich auch viel über Online-Marketing, also ganz klassisch Performance-Ads. Das sind Themen wie Google-Ads, das sind Sachen wie Meta-Ads, also das sind so, glaube ich, die beiden größten Säulen. Wir machen aber auch viel Google-Marketing, also das ist dann SEO-Marketing, das ist dann das Pflegen eines Google-My-Business-Profils, wo es ja nicht nur darum geht, viele 5-Sterne-Bewertungen zu sammeln, sondern auch regelmäßig Sachen zu posten. Wir bedienen auch PR-Seiten wie zum Beispiel LinkedIn und Xing. Xing jetzt eher weniger, aber LinkedIn bedienen wir zum Beispiel viel. Also wir versuchen, nach quasi allen Strohhalmen zu greifen, die uns der liebe Marketing-Gott gegeben hat, um quasi Promotion zu machen, um das Ding so groß wie möglich zu vermarkten. Ein weiteres Tool, was nicht zu unterschätzen ist, sind zum Beispiel auch Events. Also wir waren dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Reeperbahn-Festival mit einer eigenen Reception, die sehr erfolgreich gelaufen ist. Und wir waren und wir eröffnen jeden Standort auch ganz groß. Ja? Also jeder Standort, der quasi unter der Printstudio-Flagge dann eröffnet wird, wird groß eröffnet. Da laden wir so viele Leute wie möglich ein aus der Stadt. Also da versuchen wir dann quasi nicht nur über die Kontakte aus der jeweiligen Stadt, sondern auch über unsere Kontakte zu versuchen, jeden Kreativen aus der Stadt irgendwie einzuladen, um das so bekannt wie möglich zu machen. Dann arbeiten wir auch da mit regionaler Presse. Also in Stuttgart waren wir schon in der Stuttgarter Zeitung. In Duisburg waren wir schon in der WAZ. In Berlin waren wir eben schon im Berliner Teil des Tagesspiegels. Also da versuchen wir einfach so viel wie möglich zu machen. So, ne?
Ja.
Alle Kanäle, die uns zur Verfügung stellen, zu nutzen. Und um direkt mal einen Bogen zu spannen, was vielleicht auch ganz wichtig ist, darum haben wir noch nicht gesprochen, aber vielleicht kommen wir dazu gleich eh noch. Also das Franchise-Modell ist ja auch nur in Anführungszeichen eine Säule unseres Unternehmens.
Genau, ja.
Genau, und die eigentliche Hauptsäule, die ganze Zeit im Hintergrund schlummert, ist der Musikverlag, den wir aufbauen. Genau, und da ist es so, um kurz nochmal mit Marketing in Verbindung zu setzen, dass wir natürlich auch eigene große Künstler und Künstlerinnen haben und nicht nur die, sag ich mal, hausinternen Künstler, Künstlerinnen, sondern auch die Besucher unserer Studios auch immer wieder dafür verantwortlich sind, dass wir bekannter werden, weil natürlich Stories gepostet werden, weil es Mund-zu-Mund-Propaganda gibt, weil Leute irgendwie in Berlin darüber quatschen, hey, wo gehe ich heute Abend ins Studio, buch doch mal bei den Printstudios, zack, hat irgendwie der Nächste unseren Begriff gehört. Also auch da sind wir sehr hinterher. Natürlich auch die Leute, die gute Erfahrungen schon gemacht haben und natürlich auch die Leute, die gute Erfahrungen machen müssen, weil sie bei uns sind. Nein, aber weiß ich, das meine, ja?
Ja, ja.
Also, die Leute versuchen wir natürlich auch dafür zu nutzen, unsere Marke und unsere Brand einfach bekannter zu machen. So,
ja, oder? Richtig. Verstehe ich. Ja, verstehe ich sehr gut. Ich würde nochmal gerne über dich sprechen.
Ja, gerne.
Inwieweit du, ich meine, die Studios tragen ja deinen Nachnamen, inwieweit du denn auch die Marke bist und quasi mit dieser Marke arbeitest, denn du hast es eben gesagt, unter anderem auch die Bild-Zeitung hat über dich berichtet und das fand ich nochmal ganz treffend, das ist schon ein bisschen her, da warst du 22, da stand oben drauf in Bildmanier, Jimmy Prince ist der König des Rap, ohne ihn kein Beat.
Ja.
Was denkt man denn, wenn man das liest?
Also erstmal dachte ich, um Gottes Willen, weil ohne ihn kein Beat ist da wirklich, ich bin danach erstmal zu meinem Musikproduzenten gegangen und habe gesagt, so Jungs, ihr macht jetzt keine Beats mehr. Ja, also das war dann irgendwie so der Gag des Tages. Also natürlich habe ich am Anfang, als ich mit den Presseleuten gesprochen habe, Presse war ein ganz, ganz wesentlicher Treiber am Anfang, da geht es ja quasi auch um die Story und dann habe ich festgestellt, kein Pressemedium berichtet kostenlos gerne über eine Marke, wo es dann heißt, hier ist der neue Online-Shop, kauf ein Produkt. Ja? Und wenn die das berichten, dann wollen die dafür sehr viel Geld haben. Das heißt, ich habe dann eben die Brücke gebaut, zu sagen, okay, was ist denn interessant? Und sicherlich weiß ich manchmal auch Sachen richtig zu spielen. Also ich meine, ich war noch sehr jung, wo ich zum Beispiel auch bei Goldman war und habe da konnte das immer sehr gut nutzen. Also ich mochte es zum Beispiel auch früher mal sehr gerne unterschätzt zu werden, weil aus dieser Position heraus kann man Leute einfacher beeindrucken als aus der Position, wo Leute schon denken, boah, der ist schon so erfahren und so alt und dann macht man Fehler und alle sagen, hey, wie kann das denn passieren? Also nur mal um so ein Beispiel zu nennen. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, wie kann ich so Sachen gezielt richtig spielen? Und auch das Franchise-System an sich, meine ich, mittlerweile wissen natürlich viele Leute Bescheid, auch wie unser System funktioniert, aber auch am Anfang haben wir das schon sehr aggressiv so ein bisschen aufgebauscht einfach, ne? Wir haben jetzt 10 Standorte und die Printstudios, denen gehören 10 Tonstudios und wir sind jetzt überall und in kürzester Zeit und der 21-jährige Johann Jimmy Prinz, Deutschlands jüngster Musikmanager und so. Also mit so Zeilen lässt sich natürlich auch einfach gut arbeiten, so, ne? Das heißt, wir haben am Anfang geguckt, wie können wir das Produkt auch am besten vermarkten und der einfachste Weg war eben zu sagen, okay, wir gehen da so ein bisschen über meine Person-Brand und versuchen das dann auf die Marke zu übertragen, ja. Langfristig kann ich sagen, das ist auch eine Mission, die ich mir den nächsten Jahren, wo ich mir die nächsten Jahre mehr vorgenommen habe, diese so wahrzunehmen. Und das ist, mich als Person auch ein bisschen von der Brand zu trennen.
Okay.
Genau, weil einfach, natürlich, besteht immer die Gefahr, wenn ich jetzt total viel Quatsch mache, weil ich nicht mache, aber nur mal angenommen, dann färbt das auch negativ auf die Brand ab. Gleichzeitig war es ja auch so, als ich ein aufstrebender Musikmanager konnte ich eben diese positive Energie auch gut auf die Marke übertragen. Ja? Also da möchte man so eine Marke natürlich auch langfristig etwas stabiler machen. Und dann ist es so, dass ich mittlerweile als Person selber auch kaum noch im Franchise-System arbeite. Also wir haben ja so 3 Musiksäulen bei uns im Unternehmen. Die größte aktuell ist noch das Franchise. Die langfristig größte wird auch sicherlich der Musikverlag. Und eine weitere Säule, die wir Anfang des Jahres dazu genommen haben, ist auch das Musiklabel. So ein bisschen back to the roots nach meiner Goldmann-Geschichte. Genau, aber da ist es eben so, dass ich selber eigentlich gerade hauptsächlich im Musikverlag unterwegs bin und im Musiklabel und mich eigentlich Musikthemen widme und das Franchise-System von meinen großen Partnern in der Company geleitet wird. Also da höre ich mir wirklich einmal in der Woche 2 Stunden an, was ist hier gerade los, und mehr habe ich damit eigentlich gar nicht mehr zu tun. Gott sei Dank, weil ich mich irgendwie so auf das Musikding einfach konzentrieren möchte. Und genau, deswegen bin ich eben, dadurch, dass ich nicht mehr so stark im Franchise bin und das Franchise auch mittlerweile schon sehr viel Bekanntheit erlangt hat und auch viele Leute das dann gar nicht über mich direkt kennenlernen, sondern auch über Ads oder über irgendwie andere Geschichten, versuchen wir das auch langfristig so ein bisschen von mir als Person zu trennen einfach.
Ja. Genau. Ist natürlich schon aufgrund des Namens schwer wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist natürlich schwer. Jetzt heiße ich ungünstigerweise auch noch Prinz mit Nachnamen. Aber nein, das ist ja natürlich damals so gekommen. Ich meine anderen beiden Partner haben auf jeden Fall andere Nachnamen und das wäre fürchterlich, wenn wir den Nachnamen als Studioname nehmen würden. Deswegen Prinzschluss hat da irgendwie am besten gepasst. Und
voll.
Es klingt auch cool. Ich meine, jeder, der auch so ein bisschen quasi Ahnung von so Markentheorie hat, der weiß zum Beispiel, Logos müssen gut in Schwarz-Weiß funktionieren. Logos sollten auch international verständlich sein. Und wenn jetzt zum Beispiel das Prinz-Studio-Logo in Prag hängen würde oder in Barcelona oder in Amsterdam, dann wird trotzdem jeder ungefähr verstehen, was Prinz heißt. Und es ist ein deutscher Begriff, der aber trotzdem irgendwie auch international fähig ist. Also viele Sachen sprechen auch einfach für diesen Namen.
Ja. So, ne?
Hat ja auch was Royales, was Hochwertiges, trotzdem was Junges. Der Prinz ist nicht der alte König. Also viele Sachen, die man auch so aus dieser Markentheorie, aus dem Markentheorie-Blickwinkel nehmen könnte, die würden sogar dafür sprechen zu sagen, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Markenidee.
Ja. Jetzt hast du zwar gesagt, du bist so aus dem Franchise so operativ ziemlich raus, um das vielleicht nochmal abzuschließen, würde mich aber schon nochmal interessieren, du hast jetzt gerade auch so über die Zukunft gesprochen und wie du so weiter planst, zumindest für das Franchise würde mich einerseits mal interessieren, wie könnt ihr denn da weiter skalieren, was plant ihr da, plus glaubst du, dass es auch international möglich ist?
Also erstmal ja, glaube ich. Ganz wichtig. Und zu dieser Skalierung kann ich Folgendes sagen. Also, wie gesagt, als wir angefangen haben, auch noch so ein bisschen jung und Hauptsache jetzt so groß wie möglich und so schnell und so weit wie möglich, ne, das ist ja für viele, glaube ich, immer so der Ansporn, bin ich jetzt so ein bisschen dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, Deutschland, Österreich, Schweiz ist wirklich mit 20 Standorten gut bedient, tatsächlich. Ja. Und das sind eben, wenn man es mal rational sieht, Hamburg gibt es nämlich leider nicht mehr. Also wir hatten ja 3 Jahre mit dem Partner gearbeitet, aber der ist so erfolgreich in einer anderen Branche, dass er tatsächlich sein Studio gar nicht mehr betreibt. Also der ist eigentlich krass. IT-Unternehmensberater und verdient da so viel Geld, dass er mir irgendwann gesagt hat, ey, für 200 Euro mache ich keine Tür mehr auf, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, Hamburg gibt es gerade nicht und Leipzig so. Wenn die beiden Städte dazu wären, hätten wir exakt 20 und dann muss keiner in Deutschland weiter als 2 Stunden fahren, um zum nächsten Printstudio zu kommen. In Deutschland, Österreich, Schweiz. So, das ist das Ziel eben für die Dachregion. Und tatsächlich ist es so, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt eine Luftlinie zwischen Berlin und Wien zieht, das ist auch mein Lieblingsbeispiel, in Geografie waren vielleicht viele nicht so gut, so, wusste ich auch selber nicht, wenn man wirklich eine Luftlinie zwischen Berlin und Wien zieht, kommt man durch welche Stadt?
Frankfurt?
Prag.
Prag.
Genau, also dann ist man schon in Tschechien auf einmal.
Okay.
So, das heißt, ich hätte auch jetzt irgendwie sogar Frankfurt oder
ja.
Frankfurt ist nochmal ganz woanders. Wien ist ja wirklich sehr, sehr
ganz
weit.
Ganz woanders, ja, ja.
Genau, sehr weit östlich so.
Stimmt, ja.
Das heißt, man wäre auf direkter Linie schon in Prag. Das heißt, Prag ist eigentlich gar nicht mehr ganz woanders, sondern es ist schon immer im Einzugsgebiet, wenn man so möchte, ja.
Ja.
Ich zum Beispiel sitze im schönen Recklinghausen. Ich bin deutlich schneller in Amsterdam, als ich in Berlin bin zum Beispiel.
Korrekt, ja.
Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Standort uns in der Schweiz angucken, Bern, dann sind so Städte wie, ohne jetzt zu übertreiben, Mailand und Rom auch gar nicht mehr so.
Ja, ja, ja. Ja.
Ne? Das heißt, ich meine, wir haben einfach das Privileg jetzt hier so im europäischen Raum, dass es doch sehr viel dicht beieinander ist und viele große Städte gar nicht so weit weg voneinander sind, wie man glaubt. So, und ich weiß zum Beispiel, dass eben Prag, um das mal als Beispiel zu nehmen, eine riesengroße Szene hat. Ich weiß, dass Amsterdam eine riesengroße Szene hat. Und sobald wir stabil genug im deutschsprachigen Raum sind, und das wird voraussichtlich irgendwie Ende nächsten Jahres soweit sein, dass wir irgendwie uns auch den Schritt zur Internationalisierung wagen, dann kann ich mir auch vorstellen, eben auch in diesen europäischen Ländern Studios zu betreiben. Und wir haben auch schon viele Anfragen bekommen, also ohne dazu viel zu sagen, es ist alles sehr unkonkret, es wird wahrscheinlich so sein, dass es nicht funktioniert, dann setze ich mich selber nicht unter Druck, aber wir haben auch schon mit Städten gesprochen in Barcelona, wir haben schon mit Leuten gesprochen in Bangkok zum Beispiel, ja, wir haben auch schon mit Leuten gesprochen in Istanbul und ich selber bin ganz gerne mal privat auf Mallorca, auch in Palma habe ich schon mit jemandem gesprochen, also ich glaube, da wird sich irgendwann das Richtige ergeben und dann werden wir auch damit internationalisieren können.
Führt ja auch die Geschichte dann eigentlich nochmal richtig gut fort, ne?
Richtig, genau.
Ja, okay.
Aber das Franchise, um das jetzt zu sagen, das ist vielleicht eine gute Überleitung, ich deute es schon mal an, das Franchise erfüllt im Hintergrund eigentlich auch einen anderen Zweck.
Jetzt kommt's. Welchen?
Wir sind ja auch ein Musikverlag und das Franchise-System ist abseits davon, dass ich Studios dabei helfe, sich besser zu vermarkten und wirtschaftlich zu sein und Künstlern dabei helfe, schnell ins Studio zu kommen und sich darauf verlassen zu können, irgendwie coole Musik in einem coolen, zuverlässigen, pünktlich aufgemachten Tonstudio zu machen, ist das Franchise-System für uns ein sehr, sehr, sehr großes Asset, was wir auch viel in unserem Musikverlag nutzen. Genau, denn da ist es so, wir können die Studios bis zu einem gewissen Grad auch kostenlos nutzen. Wir als Marke Prinz Studios quasi. Wir haben in jeder deutschen Stadt mittlerweile hervorragende Kontakte und ein großes Netzwerk, einfach weil wir eben vor Ort ein eigenes kleines Team haben, die dort ein Tonstudio betreiben. Und wir sind sehr aufmerksam, wer sich in unseren Studios bewegt und haben damit auch so eine kleine Scouting-Maschine einfach schon gebaut, ja, wo man sagt, diese drei Assets gibt mir das Franchise eben auch im Musikverlag. Genau.
Ja, das ist total abgefahren. Hast du, also ja, du wirst gleich noch mehr erzählen. Aber hattet ihr das, ist das der Masterplan oder kam das so nach und nach?
Also, es ist so schnell passiert, dass ich jetzt heute sagen würde, es war der Masterplan. Ein entscheidender Tag war auf jeden Fall, am Anfang, wenn man sich selbstständig macht mit Startups und so, und wir waren ja so groß in der Presse, dass sich schon sehr, sehr große Leute auch bei mir gemeldet haben. Sehr, sehr große Leute aus der quasi klassischen Finanzwirtschaft. Und dann hatte ich ein, zwei Investorentermine, um mir das einfach mal anzuhören. So. Und so ein und ich hatte, ohne jetzt Namen zu nennen, ich saß so mit so den eigentlich größten Investoren Deutschlands zusammen. Und die haben mir gesagt: So, Junge, wenn wir dir jetzt. Also wir haben über Geld gesprochen und wie viel soll dein Unternehmer wert sein und dann ging es direkt um zig Millionen und so weiter und so fort. Und dann kam die Frage, hast du ja eigentlich mal durchgerechnet, was passiert, wenn du 1000 Standorte hast? Und dann saß ich da so und hab mir so überlegt, habe ich das schon gemacht? Boah, ich glaube nicht. Und dann kam die Frage, du Johann, pass auf, bist ein cooler Typ, wenn wir dir jetzt 3 Millionen Euro zur Verfügung stellen würden, was würdest du damit machen? Und auch da, die Frage konnte ich überhaupt gar nicht beantworten.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich mit einem guten Freund zusammengesetzt, der hat bei der WAU studiert, das ist so eine Business-Elite-School, will ich schon fast sagen.
Genau,
der hat sich dann die Zeit für mich genommen und sich mal ein ganzes Wochenende mit mir eingeschlossen und mal wirklich diese Fragen konkret beantwortet. Was wäre denn, wenn man 1000 Standorte hätte? Wie teuer wäre das denn? Wo müsste man dann Geld rein investieren? Und da haben wir mal viele Szenarien durchgerechnet und sind langfristig zum Entschluss gekommen, okay, damit kann man Geld verdienen, aber für den Aufwand, auch den Logistikaufwand und so weiter und so fort, lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht, das mit 1000 Standorten so zu machen. Und aus meiner Goldman-Zeit wusste ich eben noch, wie wertvoll eigentlich Musikkataloge sind und so langfristige Assets. Ich spreche ganz gerne immer von dem wirtschaftlichen Begriff immaterielle Güter. Ja, wie wichtig das ist, hier so immaterielle Güter zu halten. Und dann haben wir diesen Masterplan quasi relativ am Anfang immer in der Gründungsphase aber noch umgeswitcht, zu sagen, okay, wir betreiben das Franchise-System und wir werden damit sicherlich auch Geld verdienen und zumindest auch viel Geld umsetzen. So. Das meiste bekommen ja auch einfach meine Franchise-Nehmer, muss man ja auch sagen.
Ja, klar.
Da bleibt ein ganz, ganz kleiner Teil bei uns hängen, mit dem wir uns eben Gott sei Dank finanzieren und aufbauen können. Aber langfristig ist eben der Masterplan, das Geld aus Urheberrechten zu ziehen, ja, die wir im besten Fall eben sehr, sehr lange halten und sehr lange verwerten. Und so ist dann der finale Masterplan entstanden, zu sagen, okay, wir bauen uns damit in erster Linie ein riesen Netzwerk auf, eine riesen Struktur, eine riesen Kontaktmaschinerie. Wir haben die Möglichkeit, in vielen Städten gleichzeitig eben zu sein und auch Leute vielleicht im Zweifel früher zu scouten als jedes andere Label, weil wo willst du einen Künstler schneller entdecken als in der Produktion? Ja, ja. Heute ist ja auch so, dass eben viele auf Social Media scouten, aber bevor du deine erste Hörprobe auf Social Media stellst, warst du ja wahrscheinlich damit in einem Tonstudio so, ne? Und genau, diese ganzen Sachen haben wir dann zusammengenommen, um zu sagen, okay, wir bauen das Franchise-System weiter auf und das ist auch ein lukratives Geschäft, also ich will das Franchise-System hier gar nicht schlecht reden, das ist super, aber quasi im Vergleich zu dem Marktpotenzial, was wir hätten, wenn wir irgendwann mal einen riesen Musikkatalog haben und der lässt sich vor allen Dingen sehr gut skalieren, dann ist das eben, dann trennt sich irgendwann die Einnahmen. So.
Das finde ich total beeindruckend, denn ich bin auch in der Vorbereitung über etwas gestoßen, was das vielleicht nochmal ganz gut so im Kopf visualisiert. Ihr macht ja dann auch Songwriting-Camps und das letzte Songwriting-Camp beinhaltete, glaube ich, 14 Studios, 63 Sessions und 202 Autorinnen und Autoren. Also,
genau,
an was sind das für Zahlen, ey?
Genau, an der Stelle liebe Grüße an alle Freunde aus der Branche. Ich habe mal recherchiert, was war das größte Songwriting-Camp der Welt? Ich glaube, ich bin auf eins in Norwegen gestoßen mit 144 Autoren, Autorinnen. Und da habe ich gedacht, okay, dann machen wir einfach eins mit 200.
Ja.
Genau, und da muss man einfach sagen, dass wir...
Ja, Moment mal, dann bist du doch Weltrekordhalter.
Genau, aber ich habe auch das in dem Guinness-Buch geschrieben, aber das ist total teuer und dann hatte ich da keine Lust drauf.
Ach komm jetzt.
Ne, ehrlich, die wollten, ich glaube, 5.000 Euro oder so kostet das. Da habe ich gedacht, mach ich auf keinen Fall. Ja, also gut. So wie ich das gelesen habe und da muss auch einer vorbeikommen und das ist alles sehr schwer.
Okay.
Aber irgendwann werden wir das bestimmt auch nochmal richtig aufstellen. Nein, tatsächlich ist es so, auch für das Thema Songwriting-Camps ist das Franchise-System natürlich ein unglaubliches Asset, wo wir natürlich allen anderen Leuten total überlegen sind. Also als Beispiel, jede große Musikfirma, die ein Songwriting-Camp plant, muss vielleicht mehrere externe Studios anrufen, das reservieren, das bezahlen, dann auch gucken, okay, wie ist die Struktur vor Ort, wer kann sich da anschließen, wie funktionieren die Studios. Unser Vorteil ist, wir können die Studios nicht nur kostenlos benutzen oder für wenig Geld, weil dann gibt es schon doch auch Geld für die Studios, da entstehen ja dann auch Kosten, aber wir können zumindest sehr, sehr wenig Geld bezahlen, um sowas stattfinden zu lassen. Wir wissen direkt, wie die Studios aussehen, wir wissen, wo die Lage ist, wir wissen, wie die Studios funktionieren, wir wissen, dass die Technik klappt, wir wissen, dass jemand vor Ort ist, wir kennen die Ansprechpartner, wir kennen einfach alles in- und auswendig. Und im letzten Falle war es so, 14 Studios ist richtig eben an 5 verschiedenen Standorten. Also es war dabei Frankfurt, Stuttgart, Recklinghausen, Berlin und Wien. Und wir konnten im Prinzip in relativ kurzer Zeit die Studios reservieren, mit den Ansprechpartnern vor Ort klären, wie alles ablaufen wird, den Künstler, Künstlerin Bescheid sagen, Einladungslinks rumschicken. Wir haben ja auch einen kleinen IT-Teil unserer Firma, das heißt sowas wie das Kuratieren und so, das machen wir dann auch viel, nicht automatisiert, aber viel eben auch mit Hilfe von eigenen IT-Programmen. Und dann ist so ein Songwriting-Camp deutlich schneller und effizienter organisiert, als es eben bei vielen anderen Leuten so der Fall wäre, weil wir eben auf dieses Studiennetzwerk zurückgreifen können.
Klar. Und was ist, also wie gestaltet ihr das denn? Gebt ihr dann bestimmte Themen vor? Lasst ihr die einfach mal machen? Oder was passiert dann mit den Songs?
Also, im besten Fall erscheinen solche Songs natürlich. Das ist ja der Hauptgrund, warum man in den Songwriting-Camps macht. Aber es gibt auch sehr viele andere positive Nebeneffekte. Also wir haben jetzt dieses Jahr insgesamt, jetzt möchte ich nicht lügen, 3 Songwriting-Camps gemacht, aber im Dezember letzten Jahres 1. Also ich sag mal, in den letzten 12 Monaten 4 Songwriting-Camps. So. Das erste war quasi nur in Recklinghausen. Das war noch relativ am Anfang unserer Verlagskarriere. Da haben wir so die ersten 12, 13 Autoren, Autorinnen einmal zusammengebracht, dass sie sich alle kennenlernen. Also da geht es ja auch um so das Bilden eines Teamgeists. Man lernt andere Leute kennen, man sammelt Input, man arbeitet mal mit Leuten zusammen, mit denen man eigentlich nicht zusammenarbeiten würde und so weiter und so fort. Das zweite Songwriting-Camp war dann in Recklinghausen und Frankfurt parallel. Da haben wir dann zum Beispiel gesagt, okay, in Recklinghausen machen wir so ein bisschen mehr den Pop-Rap-Fokus. Also ein bisschen, ich sag mal, kommerziellere Rap-Musik. In Frankfurt haben wir wirklich die ganzen Underground-Trapper alle mal versammelt. Also da waren alle Gangster, sag ich mal. So. Haben dann zum Beispiel geguckt, dass wir die Jungs untereinander einfach geil vernetzen und in Recklinghausen eben die Leute gut untereinander vernetzen. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, Leute zu vernetzen, die aus ganz anderen Genres kommen. Ja. Also wir haben auch den Rap-Produzenten mit dem EDM-Produzenten zusammengesetzt oder die Pop-Sängerin in eine Session mit einem Gangster-Rapper, also wirklich Sachen so, die eher konträr zueinander stehen, versuchen. Also da geht es darum, man erweitert den Leuten den Horizont, man erweitert einfach Knowledge, man erweitert aber auch Kontakte von den Leuten. Es ist super wichtig, ich meine, das ist ja das A und O, Leute kennenzulernen, auch Leute mit anderen Meinungen oder mit anderen Perspektiven kennenzulernen. Also das spielt sicherlich eine sehr, sehr große Rolle. da ist auch tatsächlich jetzt wieder, um den Bogen zu spannen, es ist für die Printschule auch ein riesen Marketing-Asset. Ne? Bei 200 Leuten entstehen auch irgendwie 150 Stories und alle freuen sich und wir freuen uns natürlich auch. Also auch das spielt da sicherlich wieder einher. Und am Ende geht es natürlich darum, dass einfach gute Musik entsteht, Leute gemeinsam zusammenkommen und ganz unbeschwert, ohne auch diesen Druck zu haben, ey, das muss jetzt rauskommen und das kostet viel Geld und wir sind, der und der ist extra angereist, weil alle sind extra angereist, so, das gleicht sich dann irgendwie auch aus. Geht einfach darum, unbeschwert coole Musik zu machen und die ersten Titel der Songwriting Camps, zum Beispiel aus dem Januar, aus dem März, die kommen jetzt auch nach und nach raus. Also da merken wir auch, dass es richtig große Früchte trägt und jedes Songwriting Camp wird eigentlich immer größer und immer effizienter und genau.
Krass.
So kann man sich das vorstellen.
Okay. Jetzt hast du auch erzählt, so ein weiteres Standbein wäre dann auch für die Zukunft das Musiklabel.
Richtig.
Kannst du dann, also würdest du dann, also was kommt dann da raus? Also gerade so Songs und Künstlerinnen und Künstler, die da beteiligt sind, oder ist das nochmal eine ganz andere Geschichte?
Also das Label, genau, erstmal, was ganz wichtig ist, das darf ich an der Stelle nicht vergessen, wir haben auch großartige Partner dabei, vor allem zum Beispiel im Verlagsbereich, die möchte ich auch kurz an der Stelle namentlich nennen. Also,
ja.
Ich habe aktuell 2 Musikeditionen und einen eigenen Musikverlag. In Summe haben wir ungefähr 35 Autorinnen und halten knapp 2800 Werke aktuell. Aber wir sind da ja noch im Aufbau, also wir sind ganz frisch, werden zunehmend mehr. Genau, meine erste Edition habe ich gegründet mit Hypersoda. Mhm. Liebe Grüße an den lieben Tobias Herder und den lieben Patrick. Die beiden Jungs haben mir Ende 23 quasi die Chance gegeben, ohne dass ich auch nur einen richtigen Autoren vorweisen konnte, mir einfach eine Edition anvertraut. Seit Anfang 24 habe ich dann eine Edition bei Bamboo Artists bekommen. Liebe Grüße an den lieben Leander Kirschner, der mir dann auch bei relativ kleinen Autoren die Chance gegeben hat, eine Edition zu machen. Mit beiden konnte ich zahlreiche, sehr erfolgreiche Autoren, Autoren unter Vertrag nehmen in den Verlag und auch eben nicht nur Leute, die jetzt, also alle, die in der Zukunft spannend sind, wir glauben an jeden Einzelnen, aber es sind auch viele dabei, die vorher noch unverlegt waren, wo wir auch Teile von Katalogen übernommen haben einfach. Genau, ich bin auf beide Partnerschaften sehr stolz. Mit Bamboo bin ich gerade sehr aktiv auch dabei, neue Leute zu signen, auch mit Hypersoda, also da geben wir richtig Vollgas und mit meinem eigenen Verlag signen wir gerade auch noch kleinere Themen, so. Das heißt, der Verlag, der wäre gar nicht so schnell so groß geworden oder diese ganzen Urheberrechte, wenn ich nicht auch 2 tolle Partner dabei gehabt hätte, so.
Ja.
Und durch die tolle Zusammenarbeit mit Bamboo, ich bin da wirklich sehr zufrieden, haben wir dann im Anfang des Jahres auch ein Joint Venture gegründet für den Labelbereich. Und das kam eben so zustande, wir haben eben eine super geile Struktur von den Studios. Und das begleiten wir ja sehr, sehr passiv, die Künstler. Also da sind die Künstler, da sieht man sie eben in unseren Studios. Beim Verlag haben wir dann die Möglichkeit, Künstler, Künstlerinnen zusammenzubringen, geile Musik entstehen zu lassen und so weiter und so fort. Aber genau, wir hatten dann so 1-2 Leute im Verlag, die ich so geil finde, dass es mich einfach richtig in den Fingern gejuckt hat, zu sagen, boah, die Musik finde ich so geil, an die Projekte glaube ich so stark, da möchte ich nicht nur der Verleger sein, da möchte ich maßgeblich daran mithelfen, die Leute richtig weiterzubringen. Und dafür braucht es dann einfach ein Label, ja, um die Leute, um die Platten richtig aktiv auf den Markt zu bringen quasi. Und so haben wir dann Anfang 25, also jetzt vor knapp 6 Monaten, sag ich mal, das Label mit Bamboo gegründet. Es trägt den Namen BPM und das steht nicht für Beats per Minute, sondern für Bamboo Prince Music. So ein kleiner Gag, sag ich mal, im Namen.
Glaube ich.
Genau. Und genau, da haben wir jetzt einen super spannenden Solo-Release mit Theo Junior gehabt, beziehungsweise mit den Künstlern Glockenbach, Divo und Theo Junior war der performende Artist auf dem Song. Und für die nächsten Wochen steht unser erstes großes Künstlerprojekt an. Und das wird das erste große Solo-Album von dem Rapper Cairo LB. Mhm. Der wird viel noch kein Begriff sein, ist noch relativ jung und am Anfang. Aber ich kann versprechen, Cairo LB wird alles erobern.
Alles klar. Genau. Jetzt muss ich tatsächlich noch fragen, eine Sache, die für mich naheliegend wäre, wenn du dich so auch reinhängst bei den Artists, was mit Artist Management?
Also Artist Management, ich habe genau bei Art, also jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich keine Kollegen beleidige. So. Also Artist Management, da kenne ich viele Leute, die das sehr, sehr, sehr gut machen. Sehr, sehr gut machen. Da kenne ich leider aber auch viele Leute, die das sehr schlecht machen. Gerade im Rap-Bereich, deswegen das ist vielleicht ganz wichtig, gerade in diesem klassischen Rap-Bereich trifft man viele Leute, die sich quasi Manager nennen, die aber eigentlich keine Manager sind. So. Ich habe ja quasi sehr aufwendig Musikmanagement studiert und habe mich da wirklich krass ins Studium reingehangen. Ich habe sehr aufmerksam neben Ratar und vielen anderen Kollegen gestanden, wie zum Beispiel auch einer meiner Mentoren, der Darko, Mario da Costa von Goldmann, und habe mir sehr viel Wissen angeeignet. Und habe mir einfach gesagt, das wäre echt schade, wenn ich jetzt quasi Manager werde, um so organisatorische Sachen viel zu machen, sondern ich möchte wirklich, sag ich mal, intensives Fachwissen einbringen. Und das schaffe ich in erster Linie quasi im Label und im Verlag. So kann man sich das vorstellen. Ich interessiere mich sehr für Urheberrechtsverwertung, ich interessiere mich sehr für all diese Themen, die jetzt bald mit KI kommen. Ja, Urheberrecht ist jetzt zum Beispiel auch eine deutsche Erfindung. Ja, also da gibt es ja auch historisch viele Sachen, die man sich noch angucken kann. Der Verlag zum Beispiel hatte früher auch immer ein Musikstudio. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ja. Also, ja. Mir machen diese technischen Sachen sehr viel Spaß und dieses so sehr nah im Künstler sein und auch so viel, wie gerade im Rap-Bereich, so viel dieses, man rennt dem Künstler hinterher und man ist jeden Tag mit ihm unterwegs, man sitzt hinten in der Session, man steht beim Live-Auftritt neben der Bühne, da habe ich nicht so Bock drauf einfach so. Und ist aber auch super fair, wenn andere Leute da Bock drauf haben und gerne neben dem Künstler sind und aktiv sind und daneben stehen, sondern ich habe schon auch viel Lust eben, weiß ich nicht, große Strukturen zu schaffen und so sehr tief in diese theoretische Materie einzutauchen und zu gucken, wo kann man Sachen irgendwie richtig im Hintergrund bewegen, so, ne?
Ja. Wahnsinn.
Aber vielleicht entdecke ich auch irgendwann mal den richtigen Künstler, um den zu managen, weil wenn man mal ehrlich ist, jetzt bei Kairo merke ich das zum Beispiel, Kairo ist eben bei uns im Verlag, da machen wir schon sehr viel, auch abseits irgendwie des Verlagswesens, und er ist jetzt auch noch bei uns im Label, das heißt, wir machen jetzt das Label-Management und viel mehr als da kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also ich meine, wir im Verlag machen wir sehr viel, auch schon, ohne jetzt zu viel Werbung für meinen eigenen Verlag zu machen, viel mehr als andere Verlage. Wir versuchen da wirklich fast schon so einen Co-Management-Charakter für die Leute einzunehmen. Im Label kümmern wir uns ja auch wirklich um die Vermarktung des Produkts, um Marketing, um Brandbuilding. Und ich meine, A&R steht ja auch für Artist und Repertoire, also für den Künstler und die damit verbundenen Werke, wenn man so theoretisch möchte. Das heißt, da machen wir schon so unfassbar viel, dass ich diesen Management-Charakter gar nicht so spannend finde. Und eine letzte Sache, die sicherlich nicht ausgelassen werden sollte. Label und Verlag ist ja auch deutlich langfristiger einfach so.
Ja,
Wenn ich jetzt 5-6 Jahre richtig Knallgas gebe, und da bin ich ja immer noch jung, dann bin ich im besten Fall an einem Punkt, wo ich quasi ohne jeden Monat aktiv meine 20% Rechnung schreiben zu müssen, schon einen gewissen Cashflow habe, auf den ich mich dann jahrelang verlassen kann. So, ne? Und das schafft man eben mit Musikrechten, und deswegen kann ich sagen, wir haben ein großes Gut in unserer Branche. Genau, das hätte ich eigentlich zuerst sagen sollen. Wir haben ein großes Gut in unserer Branche, das gibt es in ganz, ganz wenig anderen Branchen, und das sind diese immateriellen Güter. Es gibt die Möglichkeit, eine kurze Zeit Gas zu geben und davon jahrelang zu profitieren über Urheberrechte, über Masterrechte. Ich glaube, wenn man sich dieses Gut einmal richtig bewusst macht und auch versteht, was das bedeutet, wie so kleine Mini-Immobilien, wo du die ganze Zeit einen kleinen Mieter drin sitzen hast, dann, genau, wenn man sich das einmal so, sag ich mal, richtig vorstellt, was das in großer Summe bedeuten kann, dann, glaube ich, fährt man ganz gut, wenn man sich von Anfang an eben für diesen Verlags- und Labelweg entscheidet. Aber es gibt auch geile Manager, ich meine, ich habe auch viele Podcasts von dir gehört, ich habe gerade noch den Podcast zum Beispiel von Moritz Schunke Good Kid, sehr beeindruckend auch, was der gemacht hat. Ich glaube, der hat dann auch einfach genau das richtige Gefühl, um Leute zu managen. Und auch super fair und sehr beeindruckend, aber wie gesagt, für mich war eher so die Jagd nach den immateriellen Gütern immer der Weg.
Okay, ja, krass, ey. Gibt's Vorbilder, die du vielleicht hast, oder gibt's Unternehmen, Organisationen, die du, wo du sagst, so, keine Ahnung, in den USA, da gibt's irgendwie krasse Studio-Franchise, krassen Verlag, krasses Label, die das als auch alles schon sehr ähnlich machen?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich aktuell sehr auf den deutschsprachigen Markt konzentriere. Das hat aber auch was mit quasi dem, was ich höre, viel zu tun. Also ich muss ehrlich sagen, früher war das immer so ein bisschen uncool, wenn deutsche Rapper andere deutsche Rapper gehört haben. Jeder musste im Interview mal sagen, ja, ich habe Tupac und Biggie früher gehört. Ich muss ehrlich sagen, als ich irgendwie mit 8, 9, 10 Jahren angefangen habe, Musik zu hören, da waren das halt Sido und Bushido. Deswegen, ich fand deutsche Musik einfach immer total geil, Deutschrap einfach geil. Genau, und deswegen beobachte ich auch in erster Linie den deutschen Markt. Um jetzt konkrete Beispiele zu nennen, also ich finde, die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, haben sehr, sehr beeindruckende Historien. Also das ist einmal Hypersoda. Es ist nicht nur der Tobias Herde, der eine sehr krasse Vergangenheit hat, sondern auch der Jorin, der Chef von Recordjet ist.
Ja.
Ja, also das ist sehr beeindruckend, was die da gemacht haben. Ich finde es sehr beeindruckend, was der Kollege Leander Kirschner bei Bambu gemacht hat. So, da bin ich ja auch irgendwo Teil dieser Struktur und kann da quasi dran mithelfen und mitarbeiten. Und mir wird ja auch geholfen, also absolute Win-Win-Situation. Ich finde die Kollegen, die ich jetzt gerade genannt habe, zum Beispiel selber, also den Kollegen Moritz Schuck zum Beispiel, aber auch die Leute, die meinen, so Ronny Bolt, Lukas Teuchner, Jiva Hajabi, Leute, die unkonventionelle Wege gegangen sind und irgendwie ihr eigenes Ding groß gemacht haben, das finde ich cool. Und auch wenn ich viele von denen, die ich gerade genannt habe, gar nicht persönlich kenne, so die Props muss ich einfach geben und möchte ich auch gerne geben. Ich finde auch Leute, die irgendwie ganz woanders stattfinden, aber immer noch innerhalb der Branche spannend, zum Beispiel die Kollegen Marco Völkel und Martin Königsmann, die ja auch im Podcast jetzt schon hattest, von Magnify. Ich finde das sehr spannend, dass man auch über quasi klassische Agenturvermarktung, über dieses Live-Geschäft, das finde ich sehr spannend. Also ich interessiere mich einfach für alles, was in dieser Branche stattfindet. Ja. Und es gibt viele Leute, die da einen krassen Weg haben und die auch genau wissen, was sie machen und das auch richtig machen. Also da gibt es schon viele Vorbilder, von denen man sich auch viel abgucken kann. Und ich höre auch gerne Podcasts von anderen Leuten. Ich lasse mich auch inspirieren. Ich diskutiere auch gerne mit Leuten. Und genau, muss einfach sagen, es gibt viele Leute, die echt geile Sachen gemacht haben einfach.
Jetzt bist du ja noch sehr jung, aber du wirkst schon so abgeklärt. Du informierst dich viel. Du hast gleichzeitig auch schon eine gewisse Erfahrung. Das hast du auch gerade davon gesprochen, die immateriellen Güter. Das ist schon auch ein wichtiges Thema. Mich interessiert die Leute, von denen du eben zum Teil auch gesprochen hast oder auch in deinem Fall. Man hat das Gefühl, das ist so, wow, das ist so eine riesige Erfolgsgeschichte, wenn man das jetzt so hört. Das ist ein unglaublicher Wachstum. Da geht so viel. Und dann fragt man sich zum Teil vielleicht auch, sag mal, wie machen die das so? Klar, ihr seid irgendwie immer ständig am Hustlen und irgendwie am Checken. Ist es aber auch so, habe ich mich gefragt, liegt das zum Teil vielleicht auch darin, dass die Musikbranche, obwohl man vielleicht das gar nicht denkt, in vielen Teilen aber noch viel zu wenig agil ist, viel zu altmodisch und man da dann doch mit eben diesen Eigenschaften relativ zügig, mit relativ wenig Mitbewerbern durchstarten kann?
Ja, also man muss sich auf jeden Fall auf gewisse Sachen konzentrieren und darf nicht alles gleichzeitig machen. Also auch jetzt mit dem Label haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, wir haben jetzt eine Solo-Single am Anfang rausgerissen, also eine alleinstehende Single, jetzt kein ganz Künstlerprojekt, sondern wirklich nur eine alleinstehende Single und konzentrieren uns jetzt auf ein Album, was wir machen. So. In dem Labelbereich und aber auch im Verlagsbereich gibt es schon starke Mitbewerber, Mitbewerberinnen. Das muss ich einfach so sagen. Also wenn jetzt jemand auf TikTok total viral geht und voll durch die Decke knallt, dann werden wir zum Beispiel zum aktuellen Zeitpunkt doch auch gute Chancen haben, will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Gerade mit irgendwie dem Partner Babu auch im Rücken, aber dann gibt es einfach auch schon große Partner. Ich jetzt als Prinz ganz alleine, Prinz Music Group ganz alleine, hätte da wahrscheinlich nicht so gute Karten, weil da gibt es Partner, die haben viel mehr Kohle, viel mehr Marketing-Power, viel geilere Kontakte und so. Also es gibt schon gute Mitbewerber, aber es gibt auch immer wieder Lücken, die gefunden werden müssen. So, ne? Ich glaube, was uns zum Beispiel ausmacht, was wir uns auch von Anfang an auf die Agenda geschrieben haben, ist zum Beispiel, dass wir immer erreichbar sind und immer ein Ohr haben und eben auch über klassische Sachen hinweggehen. Also viele, die jetzt hier zuhören, auch vielleicht aus der Künstlerszene, die bei einem, ohne das despektierlich zu meinen, weil auch dieser Ansatz ist fair, aber die zum Beispiel bei einem Major-Verlag sind, die werden oft den Satz gehört haben, hey, das ist keine Verlagsarbeit. Ja?
Ja.
Jemand fragt, kannst du mich bitte im Radio pitchen? Dann sagt der Verlag, weil es ja auch tatsächlich so ist, ja, also deswegen ganz fair, hey, wir pitchen dich nicht ins Radio, das ist Labelarbeit. So. Oder, hey, könnt ihr mir bitte meinen Spotify-Artist einrichten? Ich habe da keine Ahnung von. Dann sagt dir der Verlag, nein, das muss dein Manager oder dein Label machen. So, das machen wir nicht. Sondern wir sagen, du brauchst Hilfe bei Spotify-Artist, alles klar. In 2 Stunden machen wir ein Meeting, mal ganz übertrieben gesagt, und setzen uns hin. Oder in 2 Tagen machen wir ein Meeting, verabreden wir uns, Punkt 16 Uhr. Und dann richten wir eine halbe Stunde lang deinen Kanal ein. Wir sagen auch dann ganz gerne mal zu, ey, eigentlich ist das gar nicht Verlagsaufgabe, aber wir machen das gerne. So, und wir machen das natürlich auch nicht ganz selbstlos, weil ein schön eingerichteter Spotify-Artist-Kanal, auf dem Repertoire liegt, wo wir die Urheberrechte halten, ist für mich auch nicht schlecht, ja, um das so zu sagen. Und es wäre auch für einen Major-Verlag gar nicht schlecht, wenn die Songs im Radio laufen, aber es ist tatsächlich nicht Aufgabe. Also erstmal muss man am Anfang dann vielleicht auch ein paar mehr Extra-Runden drehen, als die Leute, die schon in der Branche sind. So. Das heißt eben auch Management-Tätigkeit machen, obwohl man eigentlich nur der Verlag ist, zum Beispiel. Dann muss man auch vielleicht mal dann muss man auch nicht nur die Künstler, Künstlerinnen nehmen, die gerade total angesagt sind oder wo alle Leute dran sind, sondern auch Künstler nehmen, an die man selber glaubt, wo man selber das Gefühl hat, da könnte noch was gehen. Und da sprechen vielleicht auch mal Zahlen dagegen oder Statistiken oder wie auch immer, wo man dann sagt, ey, ich glaube da so sehr dran oder ich habe da so Bock drauf, das mache ich jetzt einfach. Und das ist vielleicht auch erstmal unlukrativ und das wird vielleicht dann irgendwann erfolgreich so. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, du hast gerade gesagt, eine große Erfolgsgeschichte und so weiter. Also um das wirklich realistisch zu sagen, ich mache das jetzt ja schon seit so professionellen Anführungszeichen seit 2020. Wir haben uns in der Corona-Zeit so professionalisiert und so richtig professionell eben spätestens seit 2022 durch die Zeit mit dem Jiva, mit dem Ratar. Also seit ungefähr 4 Jahren so richtig dabei. Und es fängt jetzt gerade erst an, dass das wirtschaftlich auch so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Und da muss ich auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich gerade schon total viel Geld verdiene oder wir total viele Leute anstellen können und viel Geld bezahlen können, sondern wir müssen auch noch sehr einfach haushalten. Aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg und man muss langfristig durchhalten. So. Und da können wir auch jetzt einen schönen Bogen nochmal zum Anfang des Gesprächs spannen. Du hast ja über meinen Vater gesprochen. Ich bin meinem Vater vor allen Dingen sehr dankbar dafür, dass ich eigentlich jeden Abend, wenn ich mit ihm spreche und telefoniere oder mit ihm zusammensitze, einen guten Rat bekomme. Und auch ich komme mal nach Hause und denke mir, boah, alles läuft scheiße, mache ich eigentlich das Richtige? Ja, und es dauert so lange und die Auszahlung war doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Und die Buchungen waren diesen Monat doch nicht so gut, wie wir gehofft haben. Und wie auch immer, dann sagt mein Vater immer, Johann, guck mal, jeder Unternehmer, den ich kennengelernt habe, der lange in egal welchem Geschäft war, egal ob Gastronomie, Veranstaltung, Musik und so, der hat Jahre gebraucht, bis das funktioniert. Und es gibt immer Höhen und Tiefen und es laufen immer Sachen gut und schlecht. Ich glaube fest daran, und noch ist es nicht so weit, dass ich das auch brustraus sagen kann, ich glaube fest daran, wenn man korrekt ist, langfristig denkt, einen ehrlichen Job macht und wirklich Vollgas gibt, dass man irgendwann damit erfolgreich wird. So. Und das mache ich, versuche ich jeden Tag einfach zu machen. Ich gehe jeden Tag früh ins Büro, schließe jeden Tag sehr spät ab. Ich bin auch teilweise bis 24 Uhr auch gerne im Büro. Ich versuche viel zu telefonieren, viele Leute kennenzulernen, viele extra Runden zu drehen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn ich das jetzt noch 3-4 Jahre so weiter durchziehen kann, dass ich dann an einem Punkt sein werde, wo ich wirklich schon sage, ey, das hat sich gelohnt. Und wahrscheinlich, und das ist mein größter Traum, gar nicht wirtschaftlich so und so, dass ich irgendwann mal einfach weiß, und das weiß ich eigentlich jetzt schon, ich möchte mein Leben lang irgendwas mit Musik zu tun haben. Morgens aufstehen und über Musik sprechen. Das ist mein Traum. So, ne?
Ja, cool. Ja.
Mich mit Musik auseinandersetzen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich glaube quasi fest an mich und mein Team. Mein Team und mich, so wollte ich das sagen. Ich glaube fest an unsere Vision. Ich glaube fest daran, dass wenn man das ehrlich macht und korrekt macht und nicht den schnellen Weg, sondern den langfristigen Weg nimmt, dass man das irgendwann schafft. So, und auf dem Weg befinden wir uns.
Krass. Perfektes Schlusswort. Wie so viele meiner Gäste hast auch du das perfekte Schlusswort meines Erachtens gefunden. Vielen Dank, dass du mich, dass du uns hast daran teilhaben lassen, an deiner Geschichte.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich muss ganz ehrlich sagen, Alex, ich habe mir vorgenommen, mal weniger zu erzählen.
Nee, das ist hier völlig falsch.
Genau, aber jetzt habe ich viel erzählt, deswegen freue ich mich auch.
Genau, und wie du schon sagst, ey, vielleicht in 3-5 Jahren spätestens ein Update. Ich bin sehr gespannt, ich wünsche dir alles Gute. Und euch.
Unbedingt. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und den großartigen Podcast. Danke, dass ich da sein durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank. Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Alex. Wie immer vielen Dank, dass du hier bis zum Ende durchgehört hast. An dieser Stelle noch eine kleine Empfehlung. Und zwar hat der Fab Schütze das Low Budget High Spirit Magazin in Druckform herausgebracht. Das heißt, das Magazin 2025 ist das fünfte mittlerweile, ist draußen. Er sagt ja immer, er will das Musikbusiness neu denken. Es gibt wieder coole, spannende Einblicke und auch immer mal wieder einen guten anderen Blick auf die Musikbranche. Checkt das gerne mal aus, wenn ihr es nicht eh schon mitbekommen habt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Dranbleiben, fürs Durchhören, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, immer gerne einer weiteren Person weiterempfehlen. Und Sven, auch nochmal ein Dank an Ticketmaster für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut und ciao.